ARD Sounds.
Das ist die Folge 1 von 4. Die ganze Geschichte hört ihr in ARD Sounds. Diese Staffel von Seelenfänger beginnt nicht vor der Schlafzimmertür eines Gurus, der Sex mit Yogaschülerinnen hat. Und auch nicht auf einer Landstraße in Südkorea, wo Menschen nach Schweigeretreats außer Kontrolle geraten sind. Diese Staffel beginnt mit der E-Mail eines Rechtsanwalts.
Also es lädt noch. Es scheint ein großes Dokument zu sein. Siehst du das?
Oh mein Gott.
Oh Gott, ist das viel.
Es ist Freitag und draußen ist es dunkel. Christiane und ich sind eigentlich schon seit Stunden im Feierabend. Aber diese Anwalts-E-Mail, die da gerade in unser Postfach geploppt ist, die ist maximal spannend für uns. Und maximal überraschend.
Also so viel habe ich noch nie zugeschickt bekommen.
Oh Gott. Und hier steht eilt sehr in Großbuchstaben. Mit Ausrufezeichen.
Wir blicken auf ein Anschreiben mit 16 Anlagen. Und dann lesen wir diesen Satz.
Sämtliche gegen unsere Mandanten erhobenen Vorwürfe werden ausdrücklich und vollumfänglich bestritten.
Wow. Also es ist quasi alles falsch anscheinend, was wir jetzt recherchiert haben. Aus Ihrer Sicht. Und jetzt kündigen Sie weitere Schritte an.
Rechtliche Schritte. Dabei stehen wir an diesem Freitagabend kurz vor der Veröffentlichung des neuen Seelenfängers. Wir haben eine monatelange Recherche hinter uns. Mit Geheimtreffen in Hotelzimmern und auf staubigen Dachböden. Mit mitternächtlichen Gassi-Runden. Mit Menschen, deren Nerven im Lauf dieser Recherche immer dünner geworden sind. Genau wie unsere. Und jetzt so eine Anwaltsbombe.
Gut, mach mal weiter.
Antworten auf den Fragenkatalog. Sollen wir das mal öffnen und schauen, wie viele Seiten das hat?
Ja.
Weil ich glaube, das sind sehr viele Seiten.
Dieser Anwalt, der uns da geschrieben hat, der vertritt einen Zen-Meister aus Deutschland. Viele Menschen haben uns erzählt, der Meister hat Dinge gemacht, die waren für sie nicht okay. Gar nicht okay. Und dafür haben wir auch Belege. Aber trotzdem ist uns jetzt an diesem Freitagabend mit dieser Anwaltsmail flau im Magen.
Puh. Geht er jetzt dahin, unser Seelenfänger? Was denkst du?
Kann schon sein.
Weil der Meister anscheinend alles dafür tun will, dass wir diese Geschichte nicht veröffentlichen. Aber naja. Das hier ist Seelenfänger. Staffel 8, Meister und Mausi. Ein Podcast von Christiane Havranek und mir, Katja Peisen-Petersen. Folge 1. Hallo, meine Liebe. Immer wenn wir einen neuen Seelenfänger rausbringen, dann kommt irgendwann von irgendwem dieser eine Kommentar. Ist ja krass, was passiert ist, aber die Leute hätten doch sehen müssen, dass da was schief läuft. Wie kann man so blind sein? Wie kann man da freiwillig mitmachen? Wir antworten dann, die wurden manipuliert. Und trotzdem bleibt da halt immer dieses Aber. Dieses, oh komm schon, spätestens an dem Punkt hätte man es doch checken müssen. Gerade in dieser Staffel Seelenfänger werdet ihr dieses Aber vielleicht immer mal wieder im Kopf haben. Denn das, was uns gleich mehrere Aussteigerinnen und Aussteiger berichtet haben, das, was ihr gleich hören werdet, das ist teilweise so skurril wie in keiner Staffel vorher. Wir erzählen euch die Geschichte einer Schülerin, so wie sie sie erlebt hat, und ihr Meister. Seine Gruppe ist nicht besonders groß und er ist nicht besonders prominent. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, seinen Namen nicht zu nennen. Auch in seiner Gruppe machen alle alles freiwillig. Trotzdem und genau deswegen werden wir seine Geschichte erzählen. Denn die steht für was Größeres. Unser Zen-Meister ist einer von ganz vielen sogenannten Wohnzimmergurus in Deutschland, die unterm Radar laufen, die kleine Gruppen anführen, teilweise nur ganz wenige Menschen. Da steht nicht groß Scientology oder Bhagwan drauf. Und trotzdem kann es gefährlich werden, weil auch Wohnzimmergurus die Menschen in ihren Bann ziehen und sie vereinnahmen können. So sehr, dass manche alles für sie aufgeben. Ihre Zeit, ihr Geld und am Ende sogar ihre Familie. Bis sie dann irgendwann aufwachen und sich denken, Scheiße, was für ein Albtraum.
Also ehrlich gesagt, ich bin gerade sehr nervös, weil sie ist noch nicht da. Es kam vorhin schon so ein ganz kleines Auto angefahren, da war ich mir sicher, das muss sie sein, aber war sie nicht.
Es ist Mai 2025, irgendwo in Hessen. Meine Kollegin Christiane und ich stehen vor einem riesigen Tagungshotel und warten auf eine Frau namens Steffi.
Ich habe langsam wirklich das Gefühl, die kommt nicht.
Eigentlich waren wir hier um 15 Uhr mit ihr verabredet. Jetzt ist es 15.45 Uhr und immer noch keine Steffi. Keine Nachricht, nichts.
Aber glaubst du, die würde einfach gar nichts sagen?
Weiß ich nicht.
Dabei würden wir sie so gerne treffen. Steffi hat uns eine E-Mail geschickt, vor ein paar Monaten schon. Sie hat geschrieben, dass sie 25 Jahre lang einem Zen-Meister treu war. Dass sie sich dann von ihm losgesagt hat und dass sie jetzt drüber sprechen will, um anderen zu zeigen, wie leicht man manchmal in was reingeraten kann, aus dem man echt schwer wieder rauskommt.
Ich frage mich gerade, ob sie irgendwie
Muffensausen.
Ja, ob sie jetzt doch Panik bekommen hat und doch nicht kommt.
Wir wollen gerade schon wieder rein ins Hotel, da sehen wir eine Frau. Sie hat eine Mütze auf. Darunter lugen rotbraune Locken hervor. Sie ist so um die 50 Jahre alt, trägt eine Brille. Sie ist ziemlich klein, sogar kleiner als wir. Und sie kommt mit zackigen Schritten auf uns zu. Das muss sie sein.
Also, darf ich schon ein bisschen aufnehmen? Ist das okay?
Ja, ja, klar.
Steffi erzählt uns, warum sie so spät ist. Sie musste erst noch auf den richtigen Moment warten, um sich von zu Hause loszumachen. Heimlich. Ihr Mann, der weiß nämlich nichts von diesem Treffen mit uns.
Das ist eine blöde Situation. Jetzt muss ich halt meinen Mann anschwindeln, ja, so ein bisschen. Aber eigentlich nur, um ihn zu schützen, weil ich nicht will, dass er in die Situation kommt, dass er irgendwas nicht erzählen darf oder in so ein komisches Spannungsverhältnis und so.
Steffis Mann, der war früher nämlich auch in der Zen-Gruppe, von der Steffi uns erzählen will. Und er hat noch mit ein paar Leuten da drin zu tun. Das ist jetzt auch neu für uns, dass wir uns mit einer Frau treffen, die ihren Mann betrügt, mit uns.
255, noch eins höher, genau.
Für unser Tête-à-Tête gehen wir rein ins Hotel.
Okay, 255, da sind wir.
Wir setzen uns um einen kleinen Tisch und wollen Steffi erstmal ein paar unverfängliche Fragen stellen zum Warmwerden. Aber keine Chance. Steffi fängt sofort an, hektisch in ihrer Tasche zu kramen und legt eine Sache nach der anderen auf den Tisch.
Oh wow. Ja, ich hab einfach mal. Das ist, was ich alles so.
Ein Gemälde in goldenem Rahmen, eine kleine bronzene Elefantenfigur. Und ein Fotoalbum.
Dann sind da ein paar Fotos drin, die aus der Zeit sind auch. Ne? Das war aus der Zeit, da war noch mein Hund.
Steffi ist ein bisschen nervös. Das hier, dieses Treffen mit uns, das ist eine große Sache für sie. Sie will jetzt alles loswerden. Sofort. Und sie will uns was zeigen. Jemanden.
Ich dachte, ich hätte irgendwo noch diese eine Szene. Das hier.
Wir blicken auf das Foto eines Mannes. Er ist schon älter, um die 60 vielleicht, steht kerzengerade da. Sein Blick ist an der Kamera vorbeigerichtet, so als würde er jemanden fixieren, der nicht auf dem Foto zu sehen ist. Der Mann hat eine Glatze, sonnengegerbte Haut und einen weißen Bart. Das ist der Mann, den Steffi 25 Jahre lang ihren Meister genannt hat.
Also dieser Blick ist ja sehr intensiv, ne? Wenn man den so anschaut.
Ja, er visiert einen so.
Ja, total.
Seine Augen sind blau-grau und er lächelt ganz leicht.
Dieses Lächeln und diese Augen, das war für mich halt wirklich, das war die stärkste Liebe, von der ich zu der Zeit so das Gefühl hatte, dass ich sie erfahren kann. Ja. Das war eine unglaubliche Liebe, die von diesem Mann ausgegangen ist. Und wir hatten das Gefühl, wir sind eingehüllt, eingepackt, so rundrum, einfach in eine unglaubliche Liebesdimension. Und es kann dir nichts passieren. Das Schutzmandala des Meisters. Und solange du in diesem Schutzmandala drin bist, wie so ein Regenschirm, ne, dir kann nichts passieren.
Aber Steffi, ist was passiert. Das hier ist ihre Story. Ihre Erinnerung an den Meister und daran, wie alles begann. 1998. Frankreich ist da gerade Fußball-Weltmeister geworden. Zinedine Zidane hat sich in die Herzen der Fans gedribbelt. Der neue Kanzler heißt Gerhard Schröder und an der Spitze der Charts ist Aerosmith. Steffi ist Anfang 20. Sie ist gerade mit der Schule fertig und wohnt noch bei ihrer Mama in Hessen. Genau wie in dem Song ist auch sie total verknallt. In Pierre. Seinen Namen haben wir geändert.
Das war einfach, ich dachte so, boah, was ein Typ, ja. Der war so eine Mischung irgendwie aus Holzfäller und Abenteurer und war Totengräber, ja.
Pierre hat lange blonde Haare und er lebt da, wo er arbeitet, auf einem Friedhof.
So eine alte Villa, wo der eine Amtswohnung hatte und da hat er halt eine WG drin gehabt und da haben irgendwie 5 Leute drin gewohnt oder 6 und mindestens genauso viele Hunde, ja, die da halt rumgerannt sind, wo es auch super Partys gab. Ja.
Pierre ist in Steffis Clique und sie hat immer mal wieder was mit ihm.
Wir hatten eine Affäre miteinander, aber keine richtige Beziehung. Das wollte der irgendwie nicht. Der wollte sich nicht binden an mich. Also das war irgendwie ganz schlimm.
Und dann kommt Pierre auch noch mit einer anderen zusammen. Eine aus ihrer Clique. Wir nennen sie Frieda. Die beiden, Pierre und Frieda, die hängen jetzt immer miteinander ab. Und Steffi muss sich das anschauen. Sie will sich irgendwie ablenken. Und sie versucht es mit Selbstfindung.
Ich hatte irgendwie so einen Zug zur Hippie-Kultur.
Sie macht Urlaub in einem spanischen Aussteigerdorf, übernachtet in Schwitzhütten, sie hängt in Parks ihrer Heimatstadt rum und sie probiert ein paar Mal LSD.
Ich war so, wow, ich hätte nie gedacht, dass Braun so eine tolle Farbe ist.
Sie praktiziert dynamische Meditation, macht Yoga und geht zu einer Tantra-Lehrerin. Alles ganz nett, aber alles auch nicht wirklich so der Hit. Da ist immer so eine Leere in ihr. Steffi sehnt sich nach jemandem, der ihr Orientierung gibt im Leben.
Bei mir war es halt so, dass ich eine total gestörte Familiensituation zu Hause hatte. Also mein Vater war nicht da, seitdem ich, keine Ahnung, 12 war oder so, war der weg. Unsere Familie bestand eigentlich nur aus meiner Schwester und meiner Mutter und ich. Mein Vater hat nur gesagt, was ein Scheiß, ja. Und meine Mutter war irgendwie mit ihrem eigenen Leben beschäftigt.
Steffi will studieren, Kunstpädagogik. Dafür zieht sie in eine andere Stadt, nicht weit von zu Hause. Aber mit ihren Kommilitonen ist sie nicht so recht auf einer Wellenlänge. Sie hat Probleme, irgendwo anzudocken. Die Stadt ist zu groß und zu anonym.
Und dann war ich alleine, traurig, einsam, so ein bisschen lost.
Irgendwann, als sie mal wieder allein in ihrer Studentenbude sitzt und nicht weiß, was sie mit sich anfangen soll, da klingelt es an der Tür. Steffi kann nicht glauben, wer da steht. Frieda aus ihrer alten Clique und Pierre, der schöne Totengräber.
Und ich habe mich so gefreut über diesen Besuch, auch wenn er jetzt für mich nicht mehr erreichbar war, weil er jetzt eine Partnerin hatte. Ja. Aber das war einfach so, endlich ist so jemand da, so mein Zuhause irgendwie kam zu mir. Ja, so.
Steffi schüttet den beiden ihr Herz aus. Dass alles blöd ist bei ihr. Dass sie unglücklich ist. Pierre hört ihr lange einfach nur zu. Dann schaut er sie an, lächelt aufmunternd und sagt, ich habe da eventuell eine Lösung für dich.
Ich habe einen Meister.
Ein Meister? Fragt Steffi. Ja, einen Meister, sagt Pierre. Einen Zen-Meister.
Er hat davon erzählt, dass der Meister ein erwachter Meister ist.
Erwacht, erleuchtet. Pierre sagt, der Meister, der lebt in ganz anderen geistigen Sphären. Und er sagt auch, der Mann ist wirklich ein echter Zen-Meister, denn er hat den Titel wohl von einem anderen Zen-Meister übertragen bekommen. Super selten und super besonders.
Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also wenn es sowas wie erwachte Meister gibt, dann sind die doch in Indien oder in Nepal oder irgendwo am anderen Ende der Welt. Das kann doch gar nicht sein, dass hier es einen erwachten Meister gibt.
Aber Pierre ist sich zu 100% sicher. Dieser Typ, der hat's. Er ist weise, kann einem alles über das Leben und den Tod erklären. Und Pierre ist jetzt sein Schüler. Der Meister, der hat nämlich eine Gruppe mit einem Meditationszentrum.
Da musst du unbedingt hingehen.
Eine Woche später, an einem kalten Regentag im November, fährt Steffi mit der Bahn ins Meditationszentrum. Unter ihrer Jacke trägt sie bequeme Klamotten, Jogginghose und Pulli, genauso wie Pierre ihr das geraten hat.
Entweder ganz in Schwarz am allerbesten oder gedeckte Farben. Keine Prints, keine Schrift oder so etwas, was ablenkt.
Sie weiß, dass im Meditationszentrum heute ein Session stattfindet. Also so eine Art Meditationstreffen. Dieses Session ist auch für Gäste von außen offen. Für Leute, die nicht Schüler sind. Für Leute wie Steffi.
Also ich hatte eine Vorstellung von Buddhismus, aber auch so relativ vage eigentlich nur. Und von Hinduismus auch, den ganzen Götterfiguren, viele Arme und so. Ich hatte eine Vorstellung von Meditation, weil ich ja schon selber welche ausgeübt hatte. Aber das war ja alles so diese, mit diesem Hippie-Anstrich oben drüber. Ne? So, und dieser Zen, dieses japanische, strenge Zen, da hatte ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von.
Das Zentrum ist im Hinterhof einer Altbausiedlung. Steffi drückt die Tür auf.
Ich bin da rein, ich war ein bisschen verschüchtert, weil da waren ja viele Menschen.
Um die 40 Leute stehen da strumpfsockig auf einem Teppich in einer Art Aufenthaltsraum und quatschen miteinander. Einige halten Teetassen in ihren Händen.
Der Pierre hat mich halt vorgestellt, hat gesagt, ja, das ist die Steffi und das ist, keine Ahnung, das ist die Annette und das ist die Gisela.
Die Leute sind alle recht jung, zwischen 20 und 30 vielleicht. Und sie sind alle echt nett. Steffi fühlt sich willkommen, aber
ich war halt sehr schüchtern, also ich habe halt einfach wenig Gespräche angefangen und viel geguckt.
Sie sieht japanische Tuschemalereien an den Wänden des Raums hängen. Gerade als sie sich die näher anschauen will, verstummen die Gespräche.
Und auf einmal kam der Meister so um die Ecke rum.
Der Meister. Steffi ist überrascht, wie klein er ist. Fast noch kleiner als sie. Mit einem kleinen Buddha-Bauch, einer Glatze und einem weiß-grauen Bart. Er schreitet rein, schaut sich um und lächelt alle fröhlich an.
Huch, das ist der Meister. Das ist ja toll. Ja, unheimlich lebendig, wuselig und hat er so erzählt. Also völlig unkompliziert kam der daher.
Die anderen pressen ihre Handflächen aneinander und verbeugen sich vor ihm. und er verbeugt sich vor ihnen. Dann hält er einen Holzstab in die Höhe, der ist so einen Meter lang ungefähr und auf der einen Seite abgeflacht.
Diesen Kiyosako hat den geschenkt bekommen an dem Abend und hat den so aufgehauen, hat den so ausprobiert, gesagt, das ist ja ein tolles Teil und so tak, tak, tak und hat den so aufgehauen.
Später wird Steffi erfahren, dass dieser Holzstab typisch im Zen ist. Manche Meister benutzen ihn, wenn ihre Schüler bei der Meditation unkonzentriert sind. Sie züchtigen sie damit, wenn sie drum bitten. Oder sie stampfen damit einfach nur laut auf den Boden und schreien, ha! So wie der hessische Meister.
Also dieses ganze Brimborium fand ich ja so ein bisschen komisch, aber der Typ, den fand ich irgendwie gut. Ja. Dann hat er auch noch so hessisch geredet, ja. Und ich dachte mir so, oh, der gefällt mir aber, ja.
Als das Glöckchen läutet, falten die anderen ihre Hände vor ihrem Bauch und gehen langsam hintereinander her in den Meditationsraum.
Das waren diese Matten, die da lagen, ganz dicht beieinander. Und da gab es auch feste Plätze, also die konnte man sich nicht frei aussuchen, die waren verteilt.
Auf den Matten liegen kleine Meditationskissen und Wolldecken.
Pierre war in der ersten Reihe. Und er hat gesagt, setz dich mal dahin, dann kannst du den Meister schön sehen.
Die Leute um Steffi herum richten ihren Blick zu Boden, konzentrieren sich nur auf sich selbst.
Wenn man mit 40 Mann in einem Raum sitzt und dort die Stecknadel fallen, das ist schon eine starke Energie.
Steffi atmet ein und aus. Sie spürt die Luft auf ihrer Oberlippe.
In der Zen-Meditation geht es darum, den Geist leer zu machen. Das heißt nur da zu sein. Nicht zu denken, nicht zu überlegen, nicht im Gestern, nicht im Morgen, nur in diesem einen Augenblick. Ganz wach zu sein, bewusst den eigenen Atem wahrzunehmen, jeden Moment, also einfach im Jetzt zu sein. Grundsätzlich konnte ich da schon ganz gut mich in diese Versenkung begeben und ich habe auch gemerkt, es tut mir total gut.
Irgendwann stehen dann alle auf, bilden einen Kreis und laufen hintereinander her, ganz langsam.
Man hat einfach gemerkt, das ist jetzt irgendwie so eine substanzielle Sache. Ja, also das ist jetzt irgendwie, da macht sich keiner jetzt drüber lustig oder keine Ahnung, also es war so eine Ernsthaftigkeit drin. Ne?
Danach wieder Meditation, circa eine halbe Stunde. Und dann ist der Meister dran. Er setzt sich aufs Podest, blickt in die Runde und lächelt.
Unglaublich liebevoll, mit einem Strahlen in den Augen, zugewandt, aufmerksam. Der hatte was total Magnetisches.
Dann fängt er an zu sprechen.
Seid ihr alle da? Das ist das Problem. Wärt ihr wirklich da? Dann werden alle Probleme gelöst.
Das ist er, der Meister. Wir haben das Video auf seinem YouTube-Kanal gefunden. So ungefähr muss er sich anhören, als Steffi zum ersten Mal vor ihm sitzt und er eine seiner Anekdoten erzählt. Super eloquent der Mann, denkt Steffi. Und?
Der hat da gesessen und du hattest das Gefühl, der ist... Der leuchtet von innen.
Aber er strahlt gar nichts Arrogantes aus, nichts Abgehobenes. Er wirkt so bodenständig und er greift zu sehr deutlichen Bildern.
Zen ist eine sehr handfeste, unmittelbare, direkte Sache. Man muss, wie ich immer wieder sage, bis zu den Ellenbogen hineingreifen in die Kuhscheiße und richtig drin rumwühlen und nicht ganz zaghaft und zurückhaltend mit feinen Glacé-Handschuhen dann anfangen, den Kuhstall ausbisten zu wollen. Ein wahrer Zen-Jünger ist wirklich mit einem Bauern zu vergleichen. Unmittelbar direkt, was getan werden muss, muss getan werden.
Das, was ich gerade erlebe, das ist echt. Das ist real, das ist, da ist was.
Und er erklärt so einfach, was eigentlich Sache ist. Seine eigene Zen-Lehre in a nutshell.
Es geht im Zen darum, dass ihr ganz einfach gelöst, entspannt und natürlich seid. bei allem, was geschieht. Und doch zugleich von einer unheimlichen, großen, feierlichen Anmut. Sodass jeder Augenblick deines Lebens zu einer wirklichen, mystischen Feier wird.
Das kickt dich total weg und du verliebst dich von einer Sekunde auf die andere. Und du sitzt da und du hast das Gefühl, der Himmel geht auf, als würden so Vorhänge weggezogen. Und das ist so, als würde dir Jesus Christus direkt gegenüberstehen.
Und so wie Jesus, so predigt auch der Meister.
Wenn ihr wirklich da seid, ganz da seid, da kann ich mir diese ganzen Reden hier sparen. Dann wisst ihr, wer ihr seid. Ihr wisst, wer ich bin. Ihr wisst, wo ihr herkommt. Und ihr wisst, wo ihr hingeht.
Ich bin da raus und ich wusste nicht mehr, worüber er gesprochen hat. Ich wusste nur, das war so toll. Davon will ich mehr. Ja, das war sofort klar. Also es war sofort klar, hier muss ich wiederkommen. Das ist, was immer hier passiert, das genau das habe ich gesucht.
Als Steffi eine Woche später wieder beim Session ist, wollen danach alle noch zusammen zum Griechen gehen. Pierre lädt Steffi ein, mitzukommen. Steffi erinnert sich noch genau daran. Vor dem Restaurant bleiben sie stehen und warten. So lange, bis ein schwarzer Mercedes vorfährt und der Meister aussteigt.
Was hast du, Ju?
Er lächelt schon wieder.
Hallo, hallo, meine Lieben, hallo.
Diesmal verbeugt sich Steffi auch vor ihm. Sie weiß jetzt, was das im Zen bedeutet. Gassho. Die gegenseitige Verbeugung soll Respekt ausdrücken. Während alle anderen mit dem Meister beschäftigt sind, beobachtet Steffi eine Frau mit langen, dunkelbraunen Haaren und goldenen Ohrringen. Sie ist direkt nach dem Meister aus dem Auto ausgestiegen, steht jetzt neben ihm und klammert sich an seiner Schulter fest.
Sie hat die Haare so vom Gesicht gehabt und hat kein Wort gesagt.
Die Frau ist richtig schick rausgeputzt und auffällig geschminkt.
Ich habe gedacht, sie sieht aus wie eine Königin.
Sie wirkt sehr jung, vielleicht 18. Viel jünger als der Meister mit seinen 60 Jahren.
Sie hatte so einen unglaublichen Ausdruck im Gesicht, eine totale Hingabe.
Steffi checkt sofort, dass das nicht seine Tochter ist und auch nicht seine Enkelin. Nein, die Frau, das ist die Freundin des Meisters.
Das kam mir vor wie Sonne und Mond. Sie strahlt so durch sein Licht, aber hat eine total eigene Schönheit auch.
Im Restaurant gruppieren sich jetzt alle um den Meister herum. Ganz nah bei ihm sitzen die Schüler, die auch schon in der Meditation ganz vorn saßen, bemerkt Steffi. Sie will gerade die Speisekarte aufmachen und Gyros bestellen, als die anderen plötzlich verstummen.
Und wenn da 40 Leute im Restaurant sitzen und kein Wort sagen, das ist natürlich extrem komisch, ne?
Die anderen Gäste im Restaurant irritiert es auch. Sie recken ihre Hälse in Richtung der Gruppe, tuscheln miteinander. Steffi sieht, dass der Meister sich jetzt nach vorne beugt, zu einer Frau an seinem Tisch. Und dass er die mit seinen Augen fixiert.
So angesehen, ganz lange.
Keiner von beiden blinzelt.
Das war total intensiv.
Jetzt sind auch die anderen Gäste im Restaurant still. Alle schauen gebannt zu den Zen-Leuten hin, zum Meister und zu seiner Augenschau. Sogar die Kellner mit ihren Souvlaki-Platten stehen regungslos da.
Und dann hat er den nächsten ganz lange angesehen.
Steffis Puls wird schneller.
Ich war total ehrfürchtig erstarrt und zwischen Hoffnung und Bangen, dass er dich jetzt anspricht oder doch nicht.
Aber er spricht Steffi nicht an. Also er schaut ihr nicht in die Augen. Nachdem er mehrere Leute so anvisiert hat, öffnet er seine Speisekarte und vertieft sich drin. Bei den Schülerinnen und Schülern ist es jetzt so, als würde sich ein Gewitter entladen. Sie quatschen jetzt wieder, sie lachen laut. Sie bestellen Essen und Trinken, Wein oder Uso.
Dann wird er ab und zu auf den Tisch gehauen mit Rohr. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Das war einfach insgesamt total lebendig, ja.
Steffi schaut immer mal wieder unauffällig zum Meister.
Ich war voller Ehrfurcht und so. Dann gab es aber Leute, die waren extrem locker ihm gegenüber und haben total gescherzt und gemacht. Das waren auch die, die direkt drumrum saßen. Die engen Schüler halt eben, ne?
Die Freundin des Meisters, direkt neben ihm, die ist aber ganz still.
Hat nur ihn angeschaut, ununterbrochen.
Steffi fragt Pierre, wer das ist, wie die heißt.
Mausi.
Mausi? Ja, sagt Pierre. Eigentlich hat sie natürlich einen anderen Vornamen. Aber alle nennen sie Mausi. Auch der Meister nennt sie so. Okay, denkt Steffi. Bisschen despektierlich vielleicht, aber irgendwie auch interessant, die beiden. Wieder denkt sie an dieses Bild von der Sonne und dem Mond. Der selbstbewusste Meister und seine sanfte, ruhige, schüchterne Königin. Dann konzentriert sie sich auf Pierre und die anderen Schüler direkt neben ihr. Die sind ausgelassen, reden über Gott und die Welt. Und sie ist mittendrin. Steffi saugt das alles auf, wie ein Schwamm. Und sie bemerkt ein Gefühl, das sie lange nicht mehr gehabt hat. Sie gehört hier dazu. Einfach so.
Wow, ist toll. Ja, das kam ja noch dazu. Es war ja nicht nur diese ganze Geschichte da mit diesem Zentrum, diesen ganzen Menschen und diesem Meister. Und du sitzt da und du hast das Gefühl, der Himmel geht auf. Als würden so Vorhänge weggezogen und du betrittst so eine total magische Welt, ja, so. Der in dieser magischen Welt sitzt ja auch noch der Pierre, in den ich ja immer noch irgendwie verliebt war und der gesagt hat, komm. Und ich denke so, ja, ich komme.
In den nächsten Monaten fährt Steffi immer zweimal die Woche mit der Bahn ins Meditationszentrum. Sie lauscht den Worten des Meisters und fühlt, dass er sie durchs Leben führen kann. Diesen Vortrag hält er 1997, haben wir auf YouTube gefunden.
Ich komme mir vor wie ein Schankwirt. Ihr kommt her und sagt, ein Bier. Voller Durst, voller Verlangen, ein Bier. Und ihr sitzt jetzt da und guckt mich dumm an. Was soll ich auch noch trinken für euch? Ja, trinken müsst ihr selbst. Und so gebe ich euch diese Nahrung, ich gebe euch diesen Weg, ich gebe euch diese Weisung. Ich schenke euch ein. Aber trinken müsst ihr selbst. Prost.
Und Steffi trinkt. Nach den Sessions gehen alle noch was essen. Zum Griechen oder zum Italiener. Bis spät in die Nacht.
Warst du in deinem normalen Alltagsleben und bist dann so zweimal die Woche in so eine völlig andere Dimension eingetreten, die einfach toll war, ne?
Am liebsten, denkt sie sich, am liebsten wäre sie noch öfter im Zentrum. Zusammen mit den anderen und mit dem Meister. Am liebsten wird sie einfach immer so weitermachen. Aber das geht nicht. Denn Steffi, die ist nur Gast. Um wirklich Teil dieser Gruppe zu sein, müsste sie Schülerin des Meisters werden. Und genau darauf spricht Pierre sie eines Tages an.
Da hat er zu mir gesagt, ich will, dass du Schülerin wirst.
Immer nur als Gast kommen, das geht nicht auf Dauer.
Ich will, dass du Schülerin wirst, aber ich will es nicht für mich, ich will es für dich. Und er hat mich dabei so angesehen, total. Ich will, dass du Schülerin wirst. Ja, das war wirklich so, du musst Schülerin werden.
Als Pierre ihr das sagt, erinnert sich Steffi an die Worte ihres Meisters.
Wenn man auf dem geistigen Weg ist, dann soll man das eben ganz machen. Man soll sich dem Meister ganz schenken. Man soll den geistigen Weg ganz gehen. Das ist keine Teilzeitbeschäftigung, das ist kein Hobby. Hat immer so schön gesagt, wir sind kein Aquarienzüchterverein. Es geht hier um alles. Es geht um Leben und Tod. Und nur der kann mein Schüler sein, der sich mir ganz schenkt.
Als Schülerin müsste Steffi sich also wirklich verpflichten zum geistigen Weg, zur Gruppe, zum Meister.
Das ist so ähnlich, wie wenn du dich dazu entscheidest zu heiraten. Das, was du vorher hattest, ist dann vorbei. Ja? Wenn ich jetzt Schülerin werde, dann wird sich mein Leben komplett ändern.
Tagelang überlegt Steffi hin und her. Sie liest Bücher über Zen, darüber, dass man die Wahrheit weniger beim bloßen Studieren, beim Lernen, beim Wälzen von Schriften findet, sondern dass es vor allem darum geht, was im Augenblick passiert, im satten, echten Leben. Sie denkt an den Meister, der genau das verkörpert. Ein Typ, der jeden einzelnen Moment seines Lebens lebt. Der ihr zeigt, wie das geht. Der ihr den Becher reicht, aus dem sie einfach nur trinken muss.
Das ist die einmalige Chance. Das ist der Sechser im Lotto. Das ist, ne, wie oft triffst du einen erwachten Buddha in deinem Leben, bitte? Wie groß ist denn diese Chance?
Steffi ist sich jetzt sicher. Sie will Schülerin werden. Aber sie weiß noch nicht, ob das klappt. Denn ob jemand Schüler wird oder nicht, das entscheidet allein der Meister. Ein paar Tage später hat Steffi ein vertrauliches Gespräch mit ihm unter vier Augen. Doku-san heißt es. Dafür gibt es im Zentrum ein extra Zimmer. Steffi geht rein und schließt die Tür hinter sich. Jetzt ist sie zum ersten Mal ganz allein mit ihm und total nervös.
Dann saß er da total entspannt in so einem Stuhl mit so Armlehnen, hat mich so angeschaut und habe ich mich ihm gegenübergesetzt, wie so eine Audienz beim König von England, ne, so ungefähr.
Steffi hofft, dass er nicht sieht, wie sehr ihre Hände zittern.
Aber das war eine Wahnsinnsspannung halt einfach, ne? Also nicht nur die Frage, nimmt er mich an oder lehnt er mich ab, sondern auch so, wo will ich eigentlich mit meinem Leben hin? Ne?
Wenn sie ihn um die Schülerschaft bittet und er Nein sagt, was passiert dann? War es das dann auch wieder mit Pierre und mit ihren ganzen neuen Freunden hier im Zentrum? War es das dann damit, dass da endlich jemand ist, der ihr den richtigen Weg zeigt?
Zwei Türen, durch die man geht, ne? So wie bei Matrix so ein bisschen, ne? Die rote oder die blaue Pille, ja.
Steffi sitzt da auf ihrem Stuhl und wartet.
Und dann schaut er dich ja die ganze Zeit unverwandt an. Also dieser Blick war total intensiv, genau in die Augen. Und der hat auch kaum geblinzelt, weiß ich noch genau. Diese strahlend blauen Augen.
Die Augenschau. Zum ersten Mal erlebt Steffi sie selbst.
Der schaut dir bis in die Seele. Der sieht alles. Der sieht jeden von deinen Gedanken. Der sieht deine gesamte Vergangenheit. Der sieht deine vergangenen Leben. Der sieht alles, was in deinem Herzen ist. Der sieht deine Zukunft. Der sieht alles. Der kennt dich besser, wie du dich selbst kennst.
Steffi merkt, dass sie jetzt den Anfang machen muss.
Hallo Meister. Hallo meine Liebe. Was kann ich für dich tun? Meister, ich wollte euch fragen, ob ich Schülerin werden kann. Und dann hat er mich angestrahlt und gesagt, das war doch eigentlich schon lange klar. Und dann ist er aufgestanden und hat die Arme ausgebreitet und hat mich umarmt. Es ist alles gut. Der Meister liebt dich. Ich habe nur gemerkt, wie mir die Tränen runtergelaufen sind. Und ich das Gefühl hatte, so, es löst sich irgend sowas ganz tief drin auf und es ist so, es tropft einfach nur noch so auf den Boden. Ja. Das war einfach dieses Gefühl von Erlösung. Jetzt ist alles gut.
Das nächste Treffen im Zentrum ist nur für Schülerinnen und Schüler. Die anderen beglückwünschen Steffi. Sie hat's geschafft. Jetzt ist sie wirklich eine von ihnen. 40 bis 50 Leute sitzen auf ihren Meditationskissen und lauschen dem Vortrag des Meisters. Ihres Meisters. Ihres Lehrmeisters. Steffi ist glücklich. Als der Meister geendet hat, steht einer der Schüler auf. Er blickt ernst in die Runde. Dann erhebt er das Wort.
Er hat gesagt, wir brauchen Geld. Wir müssen Geld sammeln. Für den Meister, wir brauchen 70.000 D-Mark. Alle waren wie erstarrt. Alle waren so die Kinnlade runtergefallen. So gefühlt wurden alle weiß im Gesicht. Ja, und alle waren so, oh mein Gott, was ist das? Ja, so viel Geld. Warum denn nur?
Der Meister war im Casino. Hat gespielt. und hat verloren.
War dann da und es war alles so gut und am Anfang lief das so wunderbar und schon so und so viel und super und ganz toll und dann ging es halt leider daneben. Also so, das war keine große Sache.
70.000 Mark, keine große Sache. Im Raum wird's unruhig. In den Gesichtern der anderen steht Entsetzen. Einige melden sich.
Wie soll das denn gehen? Wie sollen wir denn so viel Geld zusammenkriegen?
Der Schüler beantwortet jetzt die Fragen der anderen. Ganz ruhig, ganz gefasst.
Mach dir da mal nicht so viel Gedanken drum. Gib du, was du geben kannst. Dann wird es am Ende schon gut ausgehen. Lass jetzt einfach mal los. Vertraue auf den Meister. Ja, gib das, was du geben kannst. Überprüft alle mal, ob ihr noch irgendwo was habt.
Steffi ist einfach nur verwirrt.
Ich habe gedacht, was passiert denn jetzt hier? Also, was geht denn hier ab?
Manche ziehen direkt den Geldbeutel raus. Andere nennen Summen, die sie spenden werden. 100 Mark, 500 Mark, 1000 Mark. Steffi schweigt.
Irgendwas, das stimmt nicht. Das stimmt ganz massiv, stimmt hier gerade was nicht.
Und da ist es jetzt, dieses Aber. Dieses, hey, spätestens an dem Punkt, da musst du es doch checken, Steffi. Ich würde sie jetzt am liebsten wachrütteln und ihr sagen, steh auf, renn weg. Weg von dem Meister, weg von der Gruppe. Aber Steffi bleibt.
Ich glaube, ich habe es einfach verdrängt. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht. Ich habe es nicht ernst genommen. Obwohl ich es hätte ernst nehmen müssen. Und ich hätte eigentlich wegrennen müssen in dem Moment.
Steffi bezahlt, so wie die anderen. Nicht nur dieses eine Mal. Und nicht nur mit Geld. Das war Seelenfänger, Meister und Mausi. Host war ich, Katja Peisen-Petersen. Autorinnen Katja Peisen-Petersen und
ich, Christiane Havranek. Redaktion Eva Achinger und Sabine Winter.
Dramaturgische Beratung Lea Utz.
Juristische Beratung Johanna Spadaro-Willmann.
Faktencheck Laura Höring.
Regie Susi Weichselbaumer.
Technik Stefan Uberle.
Sounddesign und Komposition Christoph Brandner.
Grafik Lena Wöbke.
Leitung Sabine Winter und Verena Niele.
Die 8. Seelenfänger-Staffel Meister und Mausi ist ein Kooperationsprojekt der Redaktionen Religion und Orientierung und BR Recherche für den Bayerischen Rundfunk 2026. Das war Folge 1 von 4. Bevor es weitergeht, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wie kann eine Gesellschaft zulassen, dass eine rechtsextreme Partei die Macht übernimmt? Genau darum geht's in Vor 33. Dina Rothenberg und Luis Klamroth erzählen in 5 Folgen echte Geschichten aus den letzten Jahren der Weimarer Republik. Es geht um Menschen, die erleben, wie Gewalt normal wird, wie demokratiefeindliche Ideen immer mehr Raum bekommen und wie die Gesellschaft Schritt für Schritt kippt. Wenn euch interessiert, welche Warnzeichen es schon lange vor 1933 gab, bevor Hitler an die Macht gekommen ist, dann hört da mal rein. Vor 33 findet ihr ab dem 31. Juli in ARD Sounds im Feed von Alles Geschichte, der History Podcast. In diesem Feed findet ihr übrigens noch einen anderen spannenden Podcast und den habe ich gemacht. Er heißt Riefenstahl, Influencerin des Bösen. Ich durfte da im Nachlass von Adolf Hitlers Lieblingsregisseurin Leni Riefenstahl wühlen und zwar in bisher unausgewerteten Tonbandaufnahmen von ihr. Riefenstahl erzählt da Journalisten, Freunden und Biografen ungefiltert, wie sie zur Propagandaregisseurin der Nazis geworden ist. Der Haken dabei ist aber, man muss sich immer klar machen, dass sie sich nach dem Krieg von ihren Taten im Dritten Reich reinwaschen wollte. Und man darf ihr darum nichts, also wirklich nichts glauben. So viel kann ich schon mal sagen. Für mich ist Leni Riefenstahl eine ganz frühe Königin der Fake News.
Riefenstahl, Influencerin des Bösen, hört doch mal rein, würde mich freuen. Den Link zum Feed gibt's in den Shownotes.